Reichtumskongress. Ich habe den Michael Wohlfahrt bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen zusammen.
Michael, hast du Lust, uns zu erzählen, was machst du, was bist du?
Gerne, gerne. Also ich bin Steuerberater und ich habe quasi eine Steuerkanzlei in Deutschland und bin aber selber nach Zypern ausgewandert vor 5 Jahren mittlerweile, 2019, genau, 2018 ausgewandert, 2019 nach Zypern, habe dort auch noch ein Unternehmen und meine Spezialisierung ist auf rechtssichere Auswanderung und steuerintelligente Unternehmensstrukturen. Und bei mir kommen eben die ganzen Aspekte zusammen, dass ich zum einen mal diesen ganzen steuerlichen Hintergrund habe, internationales Steuerrecht. Ich habe eben in meiner Vergangenheit als Angestellter vielen vermögenden Großkonzernen bei steuerintelligenten Unternehmensstrukturen geholfen und das mache ich jetzt quasi für kleinere, mittlere Unternehmer, insbesondere die auswandern wollen. Und dadurch, dass ich den Weg selber gegangen bin, bringe ich da natürlich noch viel Praxiserfahrung mit. Ich kenne mich auch in der Welt relativ gut aus, war schon viel unterwegs, habe schon in vielen verschiedenen Ländern Gründungen begleitet, in Zypern eben auch selber ein Unternehmen. Und so bringe ich das eigentlich ganz gut zusammen, dass ich eben diese ganzen Inhalte auch vermittle, die für eine Auswanderung relevant sind, so als Mentor die Leute begleite und dann eben über die Kanzlei in Einzelfällen eben auch noch die Deklaration, Steuererklärung, was eben alles an bürokratischen Hürden in Deutschland damit zusammenhängen, auch noch übernehmen kann. Genau.
Was ist aus deiner Sicht der Hauptgrund, warum Menschen sagen, ich wandere aus? Oder ich will meine Steuern in Deutschland optimieren?
Ich glaube, es gibt zwei große Gründe. Also der eine Grund ist einmal Liebe. Also deswegen wandern, glaube ich, auch viele aus, aber die wandern jetzt nicht unbedingt steuerlich motiviert aus und die wandern jetzt auch nicht in steuerliche Ziele aus und das sind meistens auch dann vielleicht auch keine Unternehmer und so weiter. Und dann gibt es eben den anderen Part und da ist dann auch die Welt offen und da kommen dann auch die Zahlen hin, wenn man sich ein paar Statistiken anschaut, wo wandern die Leute aus, ist es dann doch USA, Österreich, Schweiz, da wird es dann schon steuerlich spannender, Frankreich, da wird es dann steuerlich schlimmer, aber wenn wir dann eben auf den Part gehen, warum Leute aus steuerlichen Gründen auswandern, dann ist es sicherlich, dass gerade Unternehmer, Selbstständige und gerade in den letzten Jahren, die dann auch immer erfolgreicher werden und aber auch gemerkt haben, dass sie eben online arbeiten können, remote arbeiten können, es keine große Rolle spielt, von wo sie aus arbeiten, sich dann irgendwann mal die Frage stellen. Und die stellt sich eigentlich jeder, der 40, vielleicht auch eher spätestens ab 60, 80.000 Euro Gewinn versteuern durfte, wohin das alles geht und wofür ich über die Hälfte abgeben muss und was ich dafür zurückbekomme und ob es da nicht bessere Lösungen gibt. Und die gibt es und deswegen nutzen dann viele die Chance, diese Lösungen zu ergreifen. Man kann auch ein bisschen Steuern optimieren, sage ich mal vorsichtig, in Deutschland, aber das sind alles sehr, sehr kleine Hebel oder mitunter auch sehr, sehr komplex. Da muss man schon sehr, sehr genau hinschauen, sich überlegen, ob ich das machen will. Meistens heißt es nur Steuern in die Zukunft aufschieben. Und im Ausland kannst du halt wirklich Steuern sparen. Und auch recht einfach, weil man eben persönlich auswandern kann. Und das ist eben auch der große Vorteil, gerade gegenüber Großkonzernen. Man kann einfach gehen. In den Großkonzernen kann ich einfach gehen. Und dann kannst du einfach sagen, okay, mein Geschäftsmodell gibt es her. Meine persönliche Situation gibt es her. Das ist eigentlich immer das Wichtige. Ich sage immer so dreistufig. Es muss erstmal persönlich passen. Und wenn die Familie nicht mit will, macht es keinen Sinn, wenn du zu viel Sehnsucht nach deinen Zurückgebliebenen hast. Also die in Deutschland geblieben sind, in Form von Zurückgebliebenen, nicht falsch verstehen, dann ist es auch nicht der richtige Weg. Aber wenn es für die persönliche Situation funktioniert, dann kannst du auswandern, dann reichen auch 3 bis 5 Jahre. Das Geschäftsmodell muss eben auch funktionieren, aber dann macht das eben Spaß und dann kann man eben so viel entspannter und leichter ein Vermögen aufbauen. Ich meine, wir wissen es alle, Steuern und Abgaben sind in der Regel dein größter Ausgabenblock, aber leider auch der Ausgabenblock, den man nicht so richtig steuern kann, dass ich sage, jetzt zahle ich einfach nur noch halb so viel Steuern, aber geht halt nicht und nutze noch die Straße halb so viel. Und dann kann man sich eben, du bist in Malta, ich bin auf Zypern, die Länder entsprechend aussuchen. Und ja, die kommen auch irgendwie hin mit halb so hoher Steuerbelastung und das System funktioniert auch, die Infrastruktur ist auch gegeben. Und ja, ich bin dann auch der Meinung, Steuern haben schon seine Berechtigung, aber bitte in der richtigen Höhe. Und ich bei irgendwie so Flat-Abgabe, also Steuern und Abgaben bis 25%, hätte ich jetzt auch kein Problem, in Deutschland Steuern zu zahlen. Aber bei 50% ist halt schon krass. Und dann ist es auch so ein Motivationsthema, wenn ich dann überlege, okay, arbeite ich jetzt noch eine Stunde mehr? Fange ich jetzt noch das Projekt an? Stelle ich da noch einen Mitarbeiter ein und weiß, was das für mich bedeutet? Und ich weiß, was aber dann für mich am Ende übrig bleibt. Dann ist es ein anderes Thema, als wenn ich weiß, davon kann ich 80% behalten oder ich kann nur 50% behalten.
Mhm. Ja. Ich finde das schön, dass du es gerade mal so auf den Punkt bringst, weil in Deutschland ja so unterschwellig immer ganz schnell dieses, ah, na ja, das sind irgendwie alles Drückeberger und die wollen sich hier aus der Gemeinschaft rausziehen und so. Da gibt es ja immer so, na klar, die Gegenströmung, ne? Und ich denke dann immer mal tatsächlich, ich möchte die Menschen sehen, selbstständig, wohlgemerkt, nicht angestellt, in derselben Situation. Das, denke ich, ist einfach der Knackpunkt. Ne? Wenn du das Gefühl hast, du musst tatsächlich die Hälfte deines Geldes abgeben, für was genau denn? Dann, ja, ich war lange angestellt, da habe ich da nie drüber nachgedacht und habe auch als Sozialarbeiterin ja immer geglaubt, ne, das ist auch alles richtig so. Davon tragen wir ja all die Menschen mit, die bla bla bla. Mir ist nur irgendwann mal aufgefallen, das ist nicht wahr. Nur ein ganz kleiner Teil der Steuern wird ja tatsächlich für die Projekte aufgewendet, die mir wichtig sind. Ne? Also mir geht es ja nicht darum, asozial zu sagen, oh, es ist mir royal, was der Rest der Welt macht. Natürlich nicht. Aber ich würde gern mehr Einfluss auf die Verwendung des Geldes haben. Und wenn ich sage, ich zahle in einem Land, was weiß ich, nur 10%, 15%, 20% und kann dann einfach, weil ich noch viel Geld übrig habe, sagen, so, und damit finanziere ich Projekte, die mir am Herzen liegen, dann finde ich, wird da einfach ein ganz anderer Spielraum und Selbststeuerung, Selbstgestaltungsraum draußen.
Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, Steuern und Ethik und solche, diese Diskussion, da kann man sowieso niemandem recht machen. Also da gibt es viel zu verschiedene Positionen. aber wenn man, also als Steuerberater steckt man so relativ tief drin und kriegt schon relativ viel mit. Und wenn man sich auch die Sachen anschaut, mit was mit Corona-Hilfen gelaufen ist die letzten Jahre, es ist schon nicht so glücklich gewesen. Das ist schon cool, dass der Staat da hilft, aber dann halt auf eine pragmatische Art und Weise und jetzt bei ganz vielen das Geld zurückfordern. Es ist auch legitim, wenn es eben ungerechtfertigt bezahlt wurde, aber dass man dann so ein System erschafft, wie das so ein wahnsinniges Monstrum auch wahnsinnig viel Geld wieder verbläst. Also da werden jetzt von Big Four, KBMG, werden die Wirtschaftsprüfungsassistenten für viel, viel hunderte Euro die Stunde bei den Banken und so weiter eingesetzt, um dann die Anträge zu prüfen. Und das ist ja wieder so ein, wir gehen wahrscheinlich wieder 10%, 20%, 30% hinten dran, nur für solche Sachen an Geld weg, die einfach nicht da ankommen, wo sie hinkommen sollen. Und was ich halt für mich so eine der, also das ist so der eine Part, dass man einfach sagt, dieser Staat, der bläht sich ja auf. Ein Beamter, der für ein Gesetz zuständig ist, wird kein Gesetz schaffen, das ihn quasi wegrationalisiert. Und wenn ein neues Gesetz geschaffen wird, dann wird es wahrscheinlich auch für immer bleiben. Weil Gesetze werden in der Regel nicht abgeschafft, die werden oftmals nur außer Kraft gesetzt oder sowas. Und dadurch wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dadurch wird dieser Apparat halt immer größer. Also da gibt es auch gewisse Theorien in gewissen Wissenschaftsrichtungen, die dann dahin gehen, dass ein demokratischer Staat einfach nur eine gewisse Lebensdauer hat, weil er dann einfach dadurch sich wieder zumindest ganz krass neu erfinden müsste. Und das ist einfach in der aktuellen Situation ganz schwer. Wer weiß, was da in der Zukunft kommen wird. Und der zweite Aspekt, den ich halt so surreal finde, ist, dass 23% vom Staatshaushalt über 100 Milliarden Euro in die Rentenversicherung fließen. Und das ist dafür ist die Steuer nicht gedacht. Die Rentenversicherung sollte eigenständig funktionieren, sich eigenständig tragen. Das ist auch ein sinnvolles Thema. Man hat es aber vielleicht auch vom Grund auf falsch gemacht, dass man direkt einen Generationenvertrag gemacht hat und direkt Leuten eine Rente gegeben hat, die faktisch nie ausreichend eingezahlt haben. Auch hier, da gibt es kein richtig und falsch. Sicherlich steht da vielen Leuten auch eine angemessene Rente zu. Aber es ist halt auch eine gewisse Umverteilung. Und wenn man eben selbstständiger ist, und da hat man aktuell noch viel Freiheiten in Deutschland, ich glaube auch nicht, dass das noch lange so bleiben wird, dass man sich da aussuchen darf, wie man sich für die Rente absichert, aber wenn man dann eben Leistungsträger ist und entsprechend hohen Beitrag leistet, dann muss man sich ja halt doch schon die Frage stellen, ob das noch im Verhältnis steht. Und da bin ich dann durchaus auch kritisch. Wie gesagt, ich bin nicht komplett gegen Steuern und so weiter und dieses System, aber ich bin gegen ein aufgeblähtes, ineffizientes System. Und das muss man doch dann auch irgendwo sehen, weil andere Staaten kommen mit 10%, 15%, 20% aus. Also es gibt viel Gutes in Deutschland, aber eben hat das Gute hat auch einen hohen Preis, wenn man das so sieht. Und in anderen Staaten kommt man eben mit deutlich weniger aus, wenn es da vielleicht dann vom systemseitig nicht so viel gibt, aber ist doch auch okay. Also auch teilweise die Sachen, die man als Steuerberater dann in so einer Steuererklärung, erstell mal als Steuererklärer, deine Steuererklärung als Angestellter. Warum muss das so kompliziert sein? Warum muss ich da 20, 30 Positionen reinnehmen können, um Steuern zu sparen? Und ich fühle mich ja auch gleich wieder schlecht, wenn ich nicht diese 20 Punkte drin habe und dann der Kollege sagt, ja, ich habe gestern noch meinen Anzug abgesetzt und solche Sachen. Ich kann es doch einfach machen. Ich mache eine Pauschale und sage sonst darüber alles und mache es andere Ländern. Aber da ist dann der deutsche Gesetzgeber wieder zu wild aufs Gesetz zu schaffen und schafft lieber nochmal 3 Paragraphen extra, wie das mit dem Anzug zu machen ist. Und das machen halt andere Staaten, die zum Beispiel Malta, Zypern, das liegt sicherlich auch daran, dass die viel kleiner sind. Da hast du einfach keine 1000 Leute sitzen, die Gesetze machen können, sondern es müssen wenige pragmatisch umsetzen. Und das dann doch, es gibt einem mehr Luft zum Atmen in solchen Systemen auch. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
Ja, das geht mir auch so. Also gerade dieses 7000 Positionen, statt zu sagen, komm, wir machen Steuern ganz pragmatisch, ne, jeder zahlt, was weiß ich, 15%, Ende aus die Maus. Ich bin mir ganz sicher, das behaupte ich seit Jahren, wir hätten viel, viel weniger Menschen, die motiviert wären, sich nach anderen Lösungen umzugucken, weil es ist alles möglich, aber es ist ja durchaus auch eine Entscheidung, die ich treffen muss. Es ist ein Akt, ich muss mich da nochmal ganz neu reinfuchsen. Ne? Ich weiß, dass das für mich eine Herausforderung war. Und wenn aber sozusagen die Schwelle so ein bisschen niedriger gewesen wäre, einfach nur 15 hätte ich, ach komm, ab, fertig. Egal, wo ich dann rumreise und was, ja komm, ich lasse die Firma da, sitz so. Ich bin wirklich pragmatisch in vielem. Das sind ganz viele Selbstständige, weil anders kommst du nicht zu Potte, ne? Du kommst nicht in den Erfolg, wenn du den ganzen Tag wie ein Beamter denkst. Ne? Und ich will den Beamten nichts. Ich habe Menschen, die ich sehr liebe, Beamte, alles gut. Aber es ist halt trotzdem eine bestimmte Art, die Absicherung in dem Ausdehnen und Aufblähen eines Systems zu finden, statt die Sicherheit im Pragmatismus und in der Machbarkeit zu suchen. Das sind einfach zwei vollkommen grundlegende Arten, worin ich Absicherung begreife, nenne ich das mal so. Und insofern, ich glaube ja, dass wir wirklich, also es gibt ja auch Staaten, die genau darauf setzen und die sagen, komm, wir machen es einfach so. Bulgarien, ne? Wir machen es ganz einfach, wir machen es unkompliziert und dann sollen die alle hier hinkommen und sollen bei uns gerne Steuern zahlen. Und dann kommen die ganzen Leute, die es leisten können und die lassen auch noch eine Menge Geld hier, weil die haben es nämlich dann, ja cool, ne? Dann wird die Infrastruktur auf die Weise unterstützt. Also ich finde, man muss einfach sich von dieser Idee verabschieden, nur wenn ich hohe Steuern von allen einfordere, geht es uns allen gut. Das ist einfach nicht so. Entschuldigung, ich verfalle da immer sofort in meinen Wahlkölschen Dialekt, ne, weil ich immer so denke, nee, ist einfach nicht so, ist nicht wahr.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Ja, jetzt hast du als Steuerberater, finde ich sehr spannend, weil du hast dich ja tatsächlich so ganz, 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 ganz in der Tiefe auch mit Dingen auseinandersetzen dürfen, müssen, können. Was ist denn aus deiner Sicht der einfachste Schritt, wenn ich sage, so, ich würde jetzt gerne da mal Ordnung in die Dinge bringen. Ich würde gerne meine Firma und mein Leben so kramen, dass das wieder einfach und überschaubar ist. Dass sie eben nicht 30 Positionen über Anzüge haben muss.
Entweder akzeptieren, dass man viel Steuern zahlt oder zum Beispiel auswandern. Also wenn wir jetzt mal die deutsche Seite betrachten, bin ich absoluter Fan davon, das grundsätzlich so simpel wie möglich zu machen, aber in Deutschland heißt das auch so wenig Unternehmen wie möglich. Man kann nochmal eine Holdingstruktur machen, also 2 GmbHs, das kann schon noch Sinn machen. Vielleicht auch noch eine dritte mit Immobilien, wobei da muss man schon wieder ganz genau hinschauen, ob das Sinn macht, ob das eher nicht besser ist privat, aber viel mehr würde ich nicht machen. Und ich würde in Deutschland vor allem, also, und das würde wahrscheinlich auch auf 99% der Leute zutreffen, keine langfristigen Themen angehen. Also es gibt ja so Geschichten wie Pensionsrückstellungen und irgendwelche komplizierten Konstrukte mit einer separaten Firma, wo man dann einfach auch über Altersvorsorgethemen Geld verschiebt und so weiter. Das ist hochkomplex. Oder auch andere Gesellschaftsformen, Genossenschaft, EWIF, weiß ich nicht was alles. Da findest du keinen, der es kann. Das ist super komplex. Da bist du 20% deiner Zeit nur noch damit beschäftigt. Also es gibt so ein paar Leute, die haben da Spaß dran. Für die ist es ein Hobby, dass man die eigene steuerliche Strukturierung und dann nochmal irgendwie das dritte Auto über die vierte Firma an die fünfte Ehefrau, Ehemann vermieten. Mag für manche Spaß machen, aber für die allermeisten muss einfach gelten, so einfach wie möglich. Und da ist einfach auch der Schritt ins Ausland halt einfach noch viel wertvoller, weil da reicht, also zum Beispiel dieses Thema Holdingstruktur, was in Deutschland auch sehr en vogue ist, was auch legitim ist in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, muss man ein bisschen, wie gesagt, einen Einzelfall anschauen, aber im Ausland gibt es das nicht. Also es gibt, also zumindest in den spannenden Ländern, da macht es überhaupt keinen Sinn, weil es da keine Unterscheidung gibt. Da gibt es kein, es ist ja, es liegt ja an gewissen Steuerprivilegien, wenn ich eine Holding nehme, was zu einer Steuerstundung führt. Wenn ich in Deutschland, im Ausland oder aber einfach auf meine Dividendenausschüttung keine Steuern zahlen muss, weil es ja schon auf Unternehmensebene besteuert wurde, dann brauche ich auch keine Holding, wo ich das parke. Und solche Gedanken sind halt dann. Und deswegen macht es meistens Sinn, im Ausland nur eine einzige Firma zu haben und in im allerbesten Fall auch alles aus Deutschland rauszuverlagern. Und dann kann man quasi sich einfach nur ein Land suchen, das einem gefällt. Da musst du auch nicht dauerhaft sein. Es reicht auch, wenn du da ein paar Monate im Jahr bist, dass du da schon eine schöne Base hast und von da aus dann eben die Welt bereisen oder verschiedene Orte haben, wo man sich dann eben, wo es einen hinzieht. Man kann auch noch nach Deutschland in begrenztem Maße natürlich, damit man da nicht wieder steuerpflichtig wird. Aber das machen eben dann viele. Und deswegen sind so Länder wie Malta, Zypern, auch Bulgarien attraktiv, weil es eben keine Nullsteuer haben, aber eine niedrige Steuer. Mhm. Du aber dafür mit einer Wohnung und einem gewissen Mindestaufenthalt auch noch dein Steuerzertifikat bekommst und dann insgesamt so rechtssicher bist, dass sich einfach keiner angreifen kann. Was auch viele machen, die gerade als Dauerreisende unterwegs sind, Perpetual Traveler, zum Beispiel mit einer US-LLC das Ganze zu kombinieren, aber da gehen wir schon wieder in den Graubereich rein. Da wissen wir nicht, also da ist die Idee, dass man einfach nirgendwo wirklich ist und nirgendwo wirklich greifbar ist, aber ob das am Ende des Tages wirklich so stimmt und ob dann nicht irgendein Gesetzgeber oder irgendein Staat irgendwann sagt, naja, stopp, okay, du warst jetzt nirgendwo, jetzt wollen wir dich holen, insbesondere halt der deutsche Staat bei deutschen Staatsbürgern, das bleibt eben noch abzuwarten. Und da geht man dann wieder ein gewisses Risiko. Das kann man machen, wenn man nur irgendwie fünfstellige Gewinne macht und dann das Risiko kontrollierbar, überschaubarer ist. Aber wer halt was Großes schaffen will, erschaffen will, der sollte das dann auch auf einem vernünftigen Fundament machen mit entsprechender Substanz.
Also als ich weggegangen bin, ich bin erst nach Thailand gegangen und habe gedacht, so, ich gucke jetzt einfach mal, wo mein Zuhause in der Welt ist. Ne? Wusste ich noch nicht, mal schauen. Kenne die Welt ja noch nicht so gut, also ziehe ich erstmal los. Da ist mir ganz sicher spürbar geworden, ich bin sowas von Deutsch an bestimmten Stellen. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ja. Ich habe mich ja immer für sehr weltbürgerlich gehalten. Aber so eine gewisse Rechtssicherheit, die ist mir total wichtig. Ich möchte nicht darüber nachdenken müssen, wen ich jetzt wie bestechen muss, damit dies, das oder jenes funktioniert. Ich möchte das nicht. Das kann jeder für sich gucken, wie er meint. Mein Ding ist das nicht. Und genau das, was du gerade sagst. Ne? Ich kann jetzt irgendwie mich hier so durchschlavieren und hoffen, dass das nie irgendwem auffällt. Ich bin aber tatsächlich für mich ganz sicher zu dem Ergebnis gekommen, das ist nicht mein Ding. Ne? Ich will immer einen geraden Rücken haben. Ich will eine große Sichtbarkeit erschaffen und dann nicht mit so einem Gewurschtelburschtel. Also ich kann das nicht. Ich habe gedacht, so wie brauche ich das denn, damit ich da solide bauen kann? Und dann war mir klar, ich gehe zurück nach Europa. Und Malta bietet eben tatsächlich steuerlich einfachere Bedingungen. Und habe dann gedacht, ja, da kann ich mitleben. Das ist total okay für mich. So.
Ja.
Genau das. Und ich glaube auch, dass eine bestimmte Stabilität in diesem irgendwie ist das alles so eine Grauzone, also zumindest für mich schwierig zu erreichen war. Also ich sehe das nicht, dass ich in Grauzonen mich entspannen kann. So einfach nicht.
Ja, da darf man nicht so viel drüber nachdenken, glaube ich dann.
Ja, genau, genau. Und dann geht's aber schon los, ne? Also ich halt, ich habe immer gedacht, ich bin ja auch alleinreisend sozusagen, ne? Nicht mit Partner oder Partnerin. Und da habe ich mir gedacht, nee. Ich muss das so haben, dass ich da jederzeit tiefenentspannt reinfühlen kann und weiß, das ist safe. Das ist so aufgebaut, dass das alles in Ordnung ist. Ich glaube, ja. Das ist so ein bisschen eine Typsache, aber ich fand das gerade nochmal ganz spannend, ne? Dass du da ähnlich tickst, ne? Dass das eben gar nicht mehr um so ein auf gar keinen Fall Steuern zahlen geht, sondern eher zu gucken, wie kann ich da einen gewissen Pragmatismus walten lassen.
Ja, ich teile es ganz gerne immer in drei Kategorien ein. Also es gibt so ein bisschen so Mitteleuropa, wo Deutschland dazu zählt, wo sehr hohe Steuern ist, sehr viel Bürokratie, alles geregelt. Regeln bedeuten eine gewisse Rechtssicherheit, weil das halt Willkür ausschließt, macht es aber unfassbar kompliziert und du brauchst im Zweifel 18 Experten für jeden kleines Thema, um dich da vernünftig auszukennen und im Zweifel halt auch die Regeln für dich zu nutzen. Das ist der Vorteil, den die Großkonzerne haben. Also nicht nur steuerlich, das ist ja auch rechtlich so. DSGVO und was weiß ich, was wir uns alles rumschlagen müssen, dann haben die Großkonzerne da halt als in der ganzen Abteilung sitzen und wissen, wie es funktioniert. Und wir müssen das so nebenbei irgendwie auch noch machen, damit wir nicht abgemahnt werden, nicht nur Strafen kriegen. Das ist ja der zweite Punkt neben Steuern, einfach diese Bürokratie, die für Großkonzerne geschaffen ist, von denen auch kontrolliert wird. Die Angestellten im System funktionieren, die müssen sich da nicht, du musst dich ja nicht um deine Abgaben kümmern, du musst dich nicht um deine Steuer kümmern, das machen die ja alles für dich. Und dann gibt es irgendwo so dazwischen für die Mittelständler, die kleinen Unternehmer, für die es keine große, starke Lobby gibt, die dann irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen zerquetscht werden, aber von beiden Seiten eher das Schlechte abbekommen und nicht das Gute. Und dann kannst du eben rausgehen und dann, ich nenne, also alles außerhalb Europas oder das meiste außerhalb Europas, nehmen wir jetzt mal Südamerika und Südostasien, ist halt wilder Westen. Und die haben teilweise halt auch, was auch absolut legitim ist, protektionistische Regelungen, gerade halt was das Thema Eigentum betrifft in Thailand, Indonesien und so weiter, was auch richtig ist, sonst werden die einfach weggekauft von Ausländern und dann gibt es da überhaupt kein Eigentum von Locals mehr. Aber das macht es halt auf der anderen Seite so schwierig, dann für Ausländer da Fuß zu fassen und sich mit den die Regelungen, oftmals ist es auch so, dass die Regelungen in den verschiedenen Ländern so widersprüchlich sind, dass man das nicht richtig machen kann. Es geht gar nicht. Und das macht es halt in den Ländern, da ist halt auch eine gewisse Willkür. Ich meine, das ist so, auch in Dubai. In Dubai, wenn die sich in ein, zwei Jahren überlegen, irgendwas komplett zu ändern, dann hast du da keine Chance. Da hast du keine Handhabe, da kannst du zu keinem obersten Gericht gehen und so weiter. Und das gibt's halt in Europa. Und letztendlich, wir sind Europäer, deswegen kennen wir uns da auch ganz gut aus. Wahrscheinlich ist es in anderen Ländern, USA, Kanada und so weiter, gibt's ähnliche Systeme. Aber, und wenn man dann in Europa bleibt, also Malta, Zypern und so weiter, dann kann man so ein bisschen von beiden Seiten das Beste nehmen. Also, wenn man jetzt sagt, ich sage dann immer, okay, Thailand und so weiter, das ist wilder Westen, was so dieses Bürokratie-Thema betrifft. Und Zypern ist so dazwischen. Malta ist so dazwischen. Da funktioniert noch einiges, auch über einen kurzen Dienstweg, nennen wir das mal. Aber jetzt auf der anderen Seite hast du schon eine gewisse Rechtssicherheit. Du kannst vor Gericht gehen. Es gibt gewisse staatliche Funktionen. Also da kann man auch jetzt nicht alles machen. Auch wenn es in gewisser Weise halt mehr Freiheiten gibt, weil halt auch nicht alles tot geregelt ist. Und das ist für einen Unternehmer super wertvoll.
Gibt es aus deiner Sicht außer Zypern und Malta noch andere Länder, die so Rechtssicherheit in Verbindung mit Freiheit bieten?
Also ich denke mal, es sind halt vor allem, also je nachdem, wie man es einstuft, das sind in jedem Fall halt die europäischen Länder und das ist alles so ein bisschen Peripherie. Also wenn du Estland toll findest und nach Estland wirklich auswandern willst, weil Estland ist super, was Bürokratie betrifft, und die Estland-EU ist auch sehr einfach als Firma zu handeln, aber macht nur Sinn, wenn du nach Estland gehst. Alles andere macht dir wieder keinen Sinn. Irland ist auch nochmal ein gutes Land, wo auch mit 12,5% Steuern, wo es aber wahrscheinlich ähnlich funktioniert, wenn man das eben gerne mag. Und dann wird es aber schon schwierig, wenn man dann außerhalb Europas ist. Also das sind ja auch Mittelsteuerländer, das ist ja keine Steueroase und so weiter. Du zahlst ja ein paar Steuern. Bulgarien 10%, somit das günstigste. Schauen wir mal, wie lange das noch bleibt. Ich gehe mal davon aus, dass es EU-weit bald 15% sein wird, weil das einfach die globale Mindestbesteuerung sein soll. Aber das ist auch okay, 15% ist immer noch legitim. Und wenn man dann außerhalb der EU geht, dann wird es schon schwer, also rechtssicher in Form von, dass sich Deutschland nicht angreifen muss, ist weniger ein Problem. Wenn du nach Dubai, nach Georgien, nach Costa Rica gehst und da fest lebst, das ist kein Problem, da kann dir Deutschland relativ wenig machen. Aber Rechtssicherheit in Form von, dass du vor Ort im System keine Benachteiligung erfahren darfst als Ausländer, gibt's, glaube ich, so gut wie in keinem Land, was zugleich steuerlich sehr attraktiv ist. Also ich glaube tatsächlich, da würde ich jetzt tatsächlich kein Land kennen, wo das dann so ist. Und das ist dann letztlich halt auch so eine Preissache, dass man halt sagt, okay, dafür zahle ich da sehr, sehr wenig Steuern und zahle es über einen anderen Weg. In Dubai sind die Abgaben so hoch, also so eine Unternehmensgründung locker mal 10.000, 12.000 Euro, bis man ein Bankkonto hat, weil man da tatsächlich Geld in die Hand nehmen muss, um ein Bankkonto zu kriegen. Also das geht schon in die Richtung. Das sind fiktive Steuern oder das sind indirekte Steuern, oder wie man das nennen möchte. Und das ist halt dann auch der Preis, den man zahlen muss. Und wenn man außerhalb Europas geht, dann ist es für mich eher auch schon ein Thema, dass es dann auch irgendwo aufs Geld ankommt. Wer einfach da Geld hat, kann sich einen anderen Standard und angenehmere Vorgehen leisten als jemand, wo es halt knapp ist. Und das muss man sich dann auch gut überlegen.
Also das, was du gerade nochmal gesagt hast, ist ja auch die Seelenruhe, die ich dabei habe, wenn ich in Dubai eben nicht weiß, was weiß ich, was da so einem Scheich in 2 Jahren einfällt. Keine Ahnung, ich habe da, ne, so. Und ich fand halt diesen Visa-Stress. Also ich weiß, es gibt Menschen, denen ist das völlig peng, weil die in diesem, boah, dann gehe ich halt woanders hin. Mich hat das belastet. Ne, das Gefühl zu haben, da nicht einfach da sein zu dürfen, das war für mich das Schlagargument für Europa schlechthin. Weil, naja, es gibt so Menschen, die wie ich sag mal, so eine gewisse Vorgeschichte haben, inkarnationsbedingt, denn das Video jetzt völlig peng. Ich brauche das, sonst schlafe ich nicht mehr gut. Was habe ich in Thailand einen Stress gehabt, bis ich dieses Einjahresvisum endlich hatte? Und dann hatte ich es und dann dachte ich, das ist aber nur für ein Jahr. So, und dieses Grundgefühl von, ich darf überhaupt da sein, peng, Ende aus, da kann jetzt niemand einfach so kommen und mir sagen, du bist hier illegal, wir machen dich Messer, weiß der Fuchs. So, das fand ich mega anstrengend. Also mich hat das emotional völlig überlastet. Ich gedacht, nee, dafür bin ich nicht geschaffen. Also es gibt bestimmt Menschen, denen macht das nüs, die sagen, ja, und? Aber ich auch. Deswegen war Europa auch so ein Ding. Es hätte ja auch noch Südamerika gegeben und da habe ich aber auch das Gefühl gehabt, genau, da komme ich aus dieser ganzen Visa Beschaffungsgeschichte überhaupt nicht raus und ich bin immer auf Gedeih und Verderb irgendwem ausgeliefert. Also so, da habe ich gedacht, das möchte ich so nicht haben. Also möchte ich nicht mehr drüber nachdenken müssen.
Ja, ja, genau. Also es ist das Gleiche wie Südostasien. Ist ein bisschen einfacher, aber dafür ist, glaube ich, in meinen Augen die Rechtsunsicherheit in Südmittelamerika ein bisschen höher. Also dass da wirklich mal ein Staat irgendwas macht oder irgendein Polizeibeamter oder sowas, halte ich dafür wahrscheinlicher als in Asien. Also es macht auch Sinn, wenn man außerhalb Europas geht, dass man sich da verschiedene Bausteine zusammensetzt und so ein paar verschiedene, also Plan B nennen das viele, dass man einfach Optionen hat, auf die man zurückgreifen. Und dann musst du aber dann schon wieder nachdenken, okay, ich brauche jetzt 2, 3 verschiedene Visa, damit ich reagieren kann. Ja, aber das ist, auch da sind wir ja wieder an dem Punkt, es gibt Menschen, für die ist es cool, die wollen sagen, ich will das steuerfrei haben, ich will versuchen, rechtssicher zu machen, ich mache mir meine 3 Bases und 4 Visas und 18 Bankkonten in 19 Ländern. Aber das ist dann auch wieder ein Hobby und das muss nicht sein. Also das ist, aber letztendlich ist es ja legitim, ist ja Geschmackssache und
absolut
genauso legitim in Deutschland zu bleiben, muss man halt dann auch den Preis dafür bezahlen, den wir alle in irgendeiner Art und Weise natürlich immer zahlen, wenn wir einen gewissen Weg einschlagen.
Also was mich, ich sage das mal ganz vorsichtig, ein bisschen amüsiert hat. Es gibt in Thailand eine sogenannte Touristenpolizei. Und nein, die ist nicht dafür zuständig, die ganzen Touristen zu kontrollieren, die da schlimme Sachen machen, sondern diese Touristenpolizei ist einzig dafür da, die normale Polizei zu kontrollieren, damit die Touristen nicht so übermäßig abzocken. So, wenn man das dann mal so mitgekriegt hat, also mir hat das immer mehr das Gefühl gemacht, ich reise immer noch wahnsinnig gerne. Es gibt viele Länder, die möchte ich gerne nochmal live erleben und dann möchte ich gerne wieder nach Hause fahren. Also zu Hause ist für mich
geht mir auch so.
In Europa, da wo es aber eben auch warm ist. Ich habe gemerkt, in Deutschland ist mal ab von den Steuern, ich friere irrsinnig schnell. Und so viel Sonne als irgend possible, mir kann es auch nicht heiß genug sein. Ich bin auch bei 35 Grad entspannter als bei 22. So, das ist auch immer eine Typsache und für mich ist das mega. Also Malta ist schön warm. Ich denke, Zypern ist fast auf einem ähnlichen Breitengrad. Bei euch dürfte es jetzt auch noch knackelig warm sein.
Genau, ja. 30 Grad durchgängig von Juli bis September.
Mega, oder? Also ich finde das voll toll. Genau. Und mir fällt gerade auf den Schlag, fällt mir gerade nichts ein. Ich habe so eine kleine weiße Wattewolke im Hirn. Gibt es aus deiner Sicht ein wichtiges Thema, was wir zum Thema Steueroptimierung noch gar nicht betrachtet haben?
Also was ich, glaube ich, wichtig finde, gerade in Bezug auf Auswanderung, also wie gesagt, Steuern in Deutschland, halt es einfach und mach dir wirklich Gedanken, wenn du da eine Entscheidung triffst, auch schon die kleine Entscheidung vom Einzelunternehmen in der GmbH zu wechseln, mach dir Gedanken. Es ist Also wir haben in den letzten Jahren, das liegt auch in unserer Spezialisierung, aber so viele Fälle gehabt, wo wir Beispiel letztes Jahr einen Fall übernommen haben, wo eine über Umwandlung von Einzelunternehmen in eine GmbH schiefgegangen ist. Da ist dann die laufende Steuerberaterin, die konnte es nicht und hat gemeint, okay, such dir eine Spezialkanzlei. Hat sie gemacht, hat sich eine Spezialkanzlei gesucht. Die Spezialkanzlei hat aber gemeint, ja, wir machen nur die Beratung, nur das, was schön ist, wo wir viel Geld verdienen, aber die Umsetzung wollten sie sich nicht daran beteiligen. Und dann haben sie quasi die Steuerberaterin, die quasi sich explizit eigentlich Hilfe holen wollte extern, die haben sie dann nicht eng genug begleitet, dass die das umgesetzt bekommen hat. Und das kam dann eben zu uns als, ja, quasi missglückte Umwandlung, mussten wir viel aufräumen, hat viel Arbeit bedeutet, halbes Jahr und so weiter, hat auch einiges an nochmal Steuern und so weiter gekostet. Nur um dann, oder was heißt nur, aber um dann quasi in dem Prozess zu merken, wie komplex und unsinnig Deutschland für unsere Mandantin war, dass sie dann quasi dahin gegangen ist und gesagt, okay, ich will doch lieber auswandern. Und dann sind wir quasi ein Jahr später, dieses Jahr, an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir wandeln diese GmbH zurück in Einzelunternehmen, weil wir es dann quasi Stantepete abwickeln können, dass ihr deutsches Unternehmen dieses Jahr noch los hat und nicht erst in ein, zwei Jahren mit einer Liquidation. Also einmal rein, was schon schwierig war, wo wir aufräumen mussten, und dann wieder raus, was wo auch nochmal einiges an Aufwand halt bedeutet, um da schnell rauszugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich da hinsetzt und sich auch mal ein paar Jahre vorausdenkt. Das ist Glaskugel, ich weiß, das ist schwierig, aber so 3, 5, 10 Jahre vorausdenken. Und wenn du nicht sagen kannst, dass du dein deutsches Unternehmen, dein Setup noch 10 Jahre in der Form haben möchtest, dann macht es in den allermeisten Fällen keinen Sinn, eine GmbH, eine Holding und weiß nicht, was alles zu machen. Das ist so für mich, glaube ich, aus deutscher Sicht wichtig. Und wenn man jetzt Richtung Auswanderung geht und Richtung so ein bisschen weltweit was ändern im Leben, vielleicht auch aus der Anstellung raus in die Selbstständigkeit, die persönliche Situation einfach quasi, das ist ein Riesenschritt auszuwandern. Gerade für viele, die vielleicht noch nie die Stadt verlassen haben in ihrem Berufsstudium, Ausbildungsleben, weiß ich nicht. Aber mach's einfach und mach's dieses Jahr, wenn du es vorhast und nicht erst nächstes oder übernächstes Jahr, weil das sehe ich auch viel zu oft, dass man sich quasi durch Unklarheit lähmen lässt, dass man einfach sagt, okay, ach Gott, und dann habe ich hier was gelesen und dann okay, aber dann ist Thailand ja so kompliziert mit dem Visum, ah, dann lasse ich es doch lieber. Ja, aber dann geh doch mal hin und dann bist du mal ein Jahr in Thailand und dann weißt du, wie es funktioniert und dann weißt du auch, ob es für dich funktioniert. Also dieses Neudeutsch FOMO, das kannst du ja quasi nur dadurch wegbekommen, indem du dir es angeschaut hast, indem du es versucht hast. Und selbst wenn du den Versuch dann abbrichst oder beendest und sagst, okay, das ist nichts für mich, das ist so wertvoll, sich das mitzunehmen, weil man dann einfach das aus dem Kopf raus hat. Also das sehe ich auch ganz oft in Beratungen. Für mich sind oft die wertvollsten Beratungen, das sehen leider die Mandanten nicht immer so, wenn ich den Ideen ausrede. Ich meine, mir ist schon wichtig, dass ich eben kein Verhinderer bin, sondern ist schon ganz legitim da reingehen, aber da ist ja auch dann oft der Punkt, dass man sagt, deswegen machst du die Beratung, um dir von jemand Neutralem, der nicht Provision kriegt für die Gründung oder der nicht hier irgendwie beteiligt ist oder kein Interesse daran hat, dass du es machst, sondern der komplett neutral ist, positiv und negativ abzuwägen und dann eine saubere Entscheidung zu treffen. Und wenn die Entscheidung ist, okay, ich lasse das und habe zwar jetzt für die Beratung investiert, aber habe eben 10-fache gespart, um in Unsinn zu investieren, dann ist das so viel wertvoller. Das sehen, wie gesagt, leider die Mandanten nicht immer, spätestens dann, wenn schon irgendeinen Unsinn gemacht haben und dann irgendwo irgendwelche Panama-Stiftungen oder irgendwo in Uruguay Ackerland gekauft haben, ohne jemals in Südamerika gewesen zu sein. Und ich dann sehr vorsichtig kommuniziere, ob das vielleicht doch nicht ganz so schlau war und ob man da noch was machen kann oder ob man vielleicht die nächste Rate vielleicht doch nicht mal überweist. Das ist manchmal schwierig für diese Person, aber das ist manchmal viel, viel wertvoller. Und deswegen halt aber einfach machen und dann feststellen, okay, Thailand ist es nicht, dann schaue ich halt weiter. Aber dann landest du irgendwo da, wo du hingehörst. Und wenn du aber schon den ersten Schritt nicht gehst, weil du sagst, ich weiß es nicht, ich habe so viel Unklarheit und weiß nicht, dann wirst du da auch nie ankommen. Also und das ist mir halt, ich denke, schon ganz wichtig, dass man es macht und im Zweifel halt, wie gesagt, auch mal noch mit jemandem sprechen, der schon gemacht hat oder der eben neutraler Experte auf dem Gebiet ist, die Leute dabei zu begleiten, also kein eigenes Interesse daran hat. Ich meine, wenn ich Immobilienmakler in Dubai bin, dann sage ich dir natürlich, wie geil der Markt in Dubai ist. Aber dass es ein neutraler Experte ist und dann eine Entscheidung zu treffen und es dann auszuprobieren, und es ist auch legitim, zu sagen, okay, vielleicht war die Auswanderung doch nichts für mich. Aber man kann auch manchmal mal so ein Testjahr machen. Also wie hast du ja auch schon angesprochen, du kannst auch erst noch mal deine Wohnung behalten oder dein Unternehmen in Deutschland behalten und erst mal schauen. Und dann eben ein Jahr später sagen, okay, jetzt bin ich ready, jetzt mache ich den großen Cut. Aber halt unbedingt den ersten Schritt gehen und den ersten Schritt nicht aufschieben, weil man Unklarheit hat, ist der falsche Weg. Dann dafür sorgen, dass man mit Leuten spricht, die einem zu Klarheit helfen. Ich nenne es gern Entscheidungsklarheit herstellen. Und das ist meines Erachtens nicht nur im Steuerthema, auch im Steuerthema, aber so generell ein ganz wichtiges Thema. Und das ist halt bei einer Auswanderung ganz, da kommen dann diese Aspekte einfach mit dazu, weil das so ein persönlicher in der Regel noch ein viel größerer Schritt ist, als einfach nur mal ein Unternehmen im Ausland zu gründen.
Du hast das gerade ganz, ganz geil auf den Punkt gebracht. Ich finde, einfach mal losgehen. Also ich bin losgegangen, ich hatte da sehr wohl noch ein paar Unklarheiten und habe aber gerade auf einen Moment, ich kannte dich damals noch nicht, hätte ich dich vorher gekannt, wäre mir das nicht passiert, aber ich wusste, du musst jetzt einfach mal losgehen. Du wirst anders auch gefühlt nicht die Sicherheit kriegen. Also ich kann von Deutschland aus nicht wissen, ob ich in Thailand leben will. Ich muss dahin mit den Füßen und diese Luft riechen und dann wissen, ja, das will ich jeden Tag oder eben nicht.
Ja. Und auch mal die erste Regenzeit und solche Sachen, das darf man ja nie vergessen, dass es ja nicht immer nur den Prospektsommer hat.
Nee, absolut, genau. Und für mich war das so entscheidend, einfach mal losgehen, aber dann eben zu wissen, so, es gibt so ein paar Themen, da muss ich mich eben dann im Nachgang nochmal drum kümmern. Und ich glaube, dass das aber tatsächlich für viele Menschen, also gerade wenn man, ich habe ja das Internet hoch und runter gegängelt, ne, gegoogelt wie eine Blöde. Und es gibt da tatsächlich wenig wirklich seriöse Angebote, weil die meisten haben genau das, was du gerade angesprochen hast, dahinter immer irgendein Produkt. Also ich habe mich dann da auch versucht, beraten zu lassen und da war immer ganz klar, ja, sie müssen das so und so, dann müssen sie das so und so kaufen. Und dann dachte ich immer, okay, die haben alle ein Verkaufsinteresse, das ist eben genau kein neutraler Berater. That's it.
Ja, ja, so. Das ist immer die Frage.
Aber wenn man die Zeit investiert und das mal zweimal von rechts und links macht, dann wird man feststellen, es widerspricht sich inhaltlich zum Teil auch erheblich. So. Ja, ist ja so.
Ja.
Ja, und dann sitze ich da mit meinem, ne, so ist meine Firmenplanung, bla bla bla, und denke, ja, was denn jetzt, was meine ich denn jetzt? Genau deswegen, ne, so. Deswegen finde ich, zu jemandem zu gehen, der kein direktes Interesse an meiner Entscheidung hat, sondern einfach seine Beratung macht, diese Beratung ordnungsgemäß abrechnet, fertig, aus die Maus. Das sind Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und ich finde wichtig, im Internet gibt es einfach, ich sag mal vorsichtig, gesundes Halbwissen. Dem kann ich einfach Fakten entgegensetzen.
Ja, eigentlich ein eher gefährliches Halbwissen, doch kein gesundes Halbwissen. Nennen wir es reflektiertes Halbes. Man muss es reflektieren und abwägen und dann danach eine Entscheidung treffen.
Also es gab tatsächlich zwei Punkte, die habe ich ohne fundierte Beratung nicht klären können, ganz klar. Also da habe ich dann gesessen und gesagt, ja, wie ist das denn jetzt im Detail? Wie geht das denn da? Ne? Ja. War für mich nicht möglich. Und ich habe dann auch mit anderen digitalen Nomaden gesprochen und ich habe das nicht sauber klären können. Also ich finde, bei allem, ja, das ist so und das ist so, es gibt ja immer noch mal Bedingungen, die im Einzelfalle tatsächlich anders sein können und die dann diesen Plan noch mal anpassungsbedürftig machen. So, ne? Habe ich noch jemanden, den ich absichern möchte? So. Genau. Also da, finde ich, gibt es ja Sachen, wo ich glaube, dass sich das lohnt, sich jemanden zu suchen, der sich damit auskennt.
Absolut, ja. Und es ist auch legitim, sich immer eine zweite Meinung zu holen. Gerade was Themen außerhalb Europas betrifft, manchmal kann es tatsächlich, das ist für mich manchmal schwierig, gerade so in Zypern, wenn ich dann zwei Leute frage, zwei unterschiedliche Antworten bekomme, aber die beide recht haben, weil die es auf ein bisschen unterschiedliche Art und Weise mit ihrem Finanzplan ein bisschen unterschiedlich umsetzen. Und das muss man dann auch erst als Deutscher lernen. Aber es gibt einen grundlegend falsch. Aber dazwischen und absolut richtig, oder das gibt es vielleicht oft gar nicht, aber es gibt oft einen großen Spielraum. Und in dem sollte man sich immer bewegen. Man sollte halt nicht ganz klar einfach rausgehen aus diesem Spielraum, in dem Spielraum und dann so ein bisschen abtasten, was funktioniert und für einen persönlich auch funktioniert, genau. Mhm.
Ist aus deiner Sicht noch irgendwas, was wir nicht bedacht haben?
Es ist die perfekte Zeit, glaube ich, aktuell auszuwandern. Also, und wenn man es nur für 3 bis 5 Jahre macht, wer weiß, wo sich die Welt hin entwickeln wird die nächsten Jahre, aber ja.
Da sagst du was. Aufhalten. Wir reden die ganze Zeit über das Auswandern. Habe ich noch eine Frage, wie ist denn das eigentlich mit dem Einwandern? Es kursiert ja immer das Gerücht, wenn ich dann einmal raus bin, dann habe ich quasi Pech gehabt und dann sollte ich nach Möglichkeit nie wieder zurückkommen. Wie ist das aus deiner Sicht?
Nö, das ist, also wenn du rechtssicher ausgewandert bist, wenn du von Zypern, wenn du von Malta, wenn du aus Bulgarien zurück nach Deutschland kommst, überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn du nicht 100% rechtssicher aufgestellt warst, so ein bisschen im Graubereich unterwegs warst, Perpetual Traveler, USLC und es einfach unklar ist, wo du möglicherweise Steuern zahlen kannst, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Mhm. Weil du halt bisher vielleicht nicht auf dem Schirm warst von den deutschen Behörden und dann wieder auf den Schirm trittst und dich dann erklären musst, was die letzten Jahre passiert ist. Und das ist auch nochmal so ein Unterschied zwischen den Ländern. Also auch in Thailand versucht man ein Steuerzertifikat oder einen Steuerbescheid zu bekommen, selbst wenn du da ein 5 Jahres Thai-Elite-Visum hattest. Also damit kriegst du es gar nicht, darfst nicht arbeiten. Aber selbst wenn du ein Business-Visum in Thailand hattest und solche Sachen. Also das ist so das eine. Und was dann natürlich auch nochmal eine gewisse Relevanz hat, ist so Themen wie Krankenversicherung. Das ist aber eher altersabhängig. Je nachdem, wie man dann zurückkommt, ob man dann wieder reinkommt, ob man sich eine Anstellung sucht. Da gibt es aber auch Lösungen. Das muss einem halt auch klar sein und da muss man sich, aber da kann man sich von vornherein auch entsprechend absichern. Also das ist jetzt dann auch nicht das Problem, dass man dann quasi da keine Lösung findet. Aber du kannst jederzeit zurückkehren und wenn du in der Zwischenzeit irgendwas Illegales gemacht hast, dann ist es schwierig zurückzukehren, weil dann schauen sie dich auf, dann kommst du wieder aufs Radar und dann wirst du angeschaut und im Zweifel auch durchleuchtet. Wenn du alles sauber gemacht hast, sowohl beim Rausgehen als derzeit draußen, dann hast du auch nichts zu befürchten, wenn du irgendwann zurückkehrst.
Ich sage, ich hätte dich total gerne schon vor 1,5 Jahren getroffen. Das hätte mir das Leben an bestimmten Stellen sehr viel einfacher gemacht.
Möglicherweise, aber gut, dass wir uns jetzt treffen.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde das immer noch total grandios. Ne? So, ich,
sehr schön, freut mich.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Steuern nicht mein Lieblingsthema wird. Also das wird nicht mein Hobby in diesem Leben, gar keine Frage. Aber ich finde, als Unternehmerin macht es einfach Sinn, einen gewissen Teil der Energie darauf auch zu verwenden, weil ich mein eigenes Wachstum auch energetisch, gedanklich, mein eigenes Wachstum ständig begrenze, wenn das so ein Bereich ist, den ich so rumwabere und nicht klar habe, wie läuft das jetzt, wo kann ich denn die Energie da auch hinschicken. Und wenn das aber sauber aufgestellt ist, dann kann ich auch sagen, so, jetzt kann ich einfach in jede beliebige Größe, ich kann Konzerngröße erreichen, wenn ich das will, und kann da einfach hinwachsen. Also ich finde, das muss man sich auch bei diesem kleinen, nicht auffallen denken. Das, finde ich, muss man sich auch einfach nochmal klar machen. Das ist ja nicht nur nice, nicht aufzufallen und unterm Radar zu bleiben, sondern es ist ja auch eine Wachstumsbeschränkung. Wenn ich sagen kann, ich mache hier die Leuchtturmnummer, ich wachse dahin, wo ich hinwachsen will, ist mir egal, wer mich sieht, können alle gucken kommen. Da ist nichts, was es irgendwie zu verstecken gilt, dann ist das einfach ein ganz anderes sich entspannen können auch. Ne?
Es gibt halt als Unternehmer ein paar Themen, die sind Chefsache und Steuern gehört dazu. Muss die Basics kennen, genauso wie wenn du Mitarbeiter einstellst, dann musst du die Basics kennen, auch wenn es so unangenehm sein mag.
Ja.
Und dann kann man aber sich auch von niemandem mehr was erzählen lassen, wenn du ein gewisses Grundverständnis hast.
Mhm. Ich fand es nicht geil, das einsehen zu müssen, aber es ist so, ich bin ganz bei dir.
Genau, okay. Ja, da müssen wir nur dafür sorgen, dass es einen Weg gibt, wo man das notwendige Grundwissen auf eine ganz entspannten und gut zusammengestellten Art und Weise sich aneignen kann.
Du hast
zum Beispiel
dazu
einen YouTube-Kanal.
Ich wollte gerade sagen, du hast dazu aber auch tatsächlich eine Plattform geschaffen. Ne? Du hast ja gesagt, so, ich gebe mein Wissen gerne auch so weiter, dass andere Menschen sich damit selbst fortbilden können und selbst zumindest eine gesunde Basis haben.
Ja, genau. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Blog bei Easy Digitex und dann haben wir eben darüber hinaus, obendrauf quasi noch unsere Steuermastermind rechtlich auswandern und da ist 95% der Antworten im steuerlichen und rechtlichen Bereich drin, was du alles wissen musst, super aufbereitet, super Checklisten, wahnsinnig viel Arbeit drin gesteckt, also gerade die Checkliste, die jetzt so langsam in der Endphase wird, die wirklich 99% der Punkte einfach Step by Step richtig chronologisch aufbereitet bei deiner Auswanderung abbildet, habe ich 5 Jahre dran gearbeitet. Und das gebe ich darüber weiter und stehe eben darüber hinaus da als Mentor, Coach zur Seite, dass man eben die Auswanderung gemeinsam und ganz entspannt in der richtigen Reihenfolge mit diesem ganzen Meldepflichtgedöns und was man alles dokumentieren muss und hier und dort noch beachten muss, einfach sauber abgewickelt bekommt. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll, wenn man das so an der Seite hat.
Absolut, mega. Ich muss das nochmal sagen, ich wiederhole mich. Das hätte ich so gerne vor anderthalb Jahren gehabt, Donner Pipsch. Listen, die ich einfach nur abarbeiten muss. Wie geil ist das denn?
Ja, aber viel Arbeit sowas. Genau. Aber lieber macht einer die Arbeit und viele andere kümmern sich um das, was sie besonders gut können.
Naja, und ich finde halt tatsächlich, sich vorher mal die Zeit zu nehmen, mal so ein paar Listen durchzugehen und das auch einmal gedanklich ganz durchzuspielen, das finde ich, erspart einem hinterher viel, viel Kopfzerbrechen. Also sehr geil.
Ja, sehr gut.
Vielen, vielen Dank. Alles, was du brauchst, wenn du Easy Digitex angucken willst, findest du natürlich wie immer unter dem Video verlinkt. Michael, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, Nicole. Und ja, ich hoffe, euch gefällt allen der Kongress ganz wunderbar und ihr könnt wahnsinnig viel mitnehmen und nicht vergessen, das Wichtigste auch in die Umsetzung gehen.
Absolut. Dann macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.